Und ich habe bei Premiere mit dem Fernsehen gestartet, dann bin ich zu ProSieben gegangen, dann bin ich mit meiner Tochter damals schon mit Ende 20 nach München gezogen. Und auch da herrschte ja so eine Aufbruchsstimmung, ne? Das war ja so eine Pioniersstimmung damals. Privatfernsehen bei ProSieben war quasi das Foyer mit Geldscheinen gepflastert. Es war so fett und alles toll und tollsten Sendungen und die tollsten Leute, die aus ganz Deutschland zusammenkamen, um da neues Programm zu stemmen. Und da habe ich auch viele Freundinnen und Freunde dann getroffen. Und dann denke ich mir immer so, ach Freunde, das war ein Kapitel meines Lebens, ehrlich gesagt. Und das ist, kommt auch dann häufig von Männern, was ich auch spannend finde, die dann so Sachen mir ganz ernst in die Augen gucken und sagen, geht's dir wieder gut? Wo ich so denke, mei, ich habe zum Glück keinen Krebs gehabt. Also es war eine Privatinsolvenz, es war nur Geld. Mhm. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt, das ist ja jetzt 15 Jahre her, ich habe natürlich auch deshalb kein Vermögen. Müssen wir einfach mal ganz direkt sagen, ja. Also andere in meiner Altersgruppe, Klasse, Freundinnen, Freunde, Bekannte, da gibt's welche, die hören jetzt auf zu arbeiten. Heimat ist für mich da und deshalb eben auch in Hamburg, wo meine Erinnerungen sind, die meisten Erinnerungen sind. Also meine Kindheit und all das, was man zum ersten Mal gemacht hat. Da ist für mich Heimat und deshalb ist Hamburg meine Heimat.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist Fernsehmoderatorin und Model Susan Atwell. Moin, moin.
Moin.
Du bist 1967 als Susanne Pingel in Hamburg zur Welt gekommen und in Hamburg-Hamm aufgewachsen. Anfang der 90er Jahre startete deine Karriere im deutschen Fernsehen, wo du zunächst für Privatsender wie Premiere und ProSieben gearbeitet und unter anderem das Mittagsmagazin Sam moderiert hast. Später führte dich dein Weg zum NDR. Hier sah man dich für einige Jahre bei Rund um den Michel. Seit 2009 moderierst du beim Hessischen Rundfunk die Magazinsendung Mein Tower. Du hast zwei Kinder und lebst in Alsternähe im Bezirk Eimsbüttel. Dein Geburtsname lautet Susanne Pingel. Im Braunschweiger Platt bedeutet Pingel so viel wie Erbsenzähler. In Ostfriesland ist der Pingel hingegen ein Klarer, der mit Zucker im Schnapsglas serviert wird. Und im ostwestfälischen Platt wird so die Klingel genannt. Wofür würde Pingel stehen, wenn du diesen Begriff durch deine Persönlichkeit geprägt hättest?
Pingelig wahrscheinlich.
Ja?
Ja.
Echt jetzt?
Naja, jeder ist doch irgendwo ein bisschen pingelig.
Aber ist es so, wie würdest du pingelig denn, also ist es schon fast kleinkariert oder?
Nö, aber manche Dinge, naja, wobei stimmt nicht, bin ich pingelig.
Nein.
Ich habe keine Ahnung, ich heiße schon so lange nicht mehr so. Ich bin ja schon seit 32 Jahren heiße ich nicht mehr Pingel. Frag mich was Leichteres.
Okay, aber gehen wir mal von dem Begriff weg. Was würdest du denn, wenn es jetzt ein Bewerbungsgespräch wäre, welche drei Charaktereigenschaften würdest du dir denn zuordnen?
Ah, das mache ich nicht, sowas. Das hasse ich. Okay. Das können andere machen, die mich
kennen. Was würden die denn sagen? Wir müssen uns ja dem Thematik jetzt mal annähern.
Okay, okay. Oh, das ist aber ein steiler Einstieg hier, tiefgründig.
Na klar.
Ich dachte, es geht um Hamburg.
Mhm.
Ja. Na gut, also pass auf. Ich bin sehr gewissenhaft.
Mhm.
Freundlich.
Mhm.
Oh Gott, was könnte ich denn da noch sagen? Loyal vielleicht. Ja, loyal ist, glaube ich, doch.
So, guck mal, jetzt hast du drei Begrifflichkeiten gesagt und ich finde, die kann man Hamburg auch zuordnen. Also diese Gewissenhaftigkeit eines ehrbaren Kaufmanns, diese Freundlichkeit, die erkennt man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, ja. Und das Loyale, also Hamburg ist sich sehr treu geblieben in vielen Begrifflichkeiten.
Ja,
also,
das stimmt.
Bist du doch im Grunde auch eine schöne Botschafterin, eine gute Botschafterin für Hamburg, oder?
Ich hoffe. Ich meine, Hamburg ist meine Geburtsstadt und meine große Liebe, klar.
Die große Liebe. Jetzt kommen wir zu anderen großen Lieben. Das sind nämlich die Hamburg-Lieblinge. Und das ist unsere Schnellfragerunde. Und die erste Frage ist, welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Der Krug in der Paul-Rosen-Straße.
Ganz toll. Liebe Grüße an Terry an dieser Stelle. Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Die Sieverkingsallee in Hamm.
Warum?
Weil meine Großeltern da gewohnt haben und ich bin nicht weit entfernt davon in der Stöckertstraße aufgewachsen. Ja. Und ich bin diese Strecke halt von frühester Kindheit an erst mit meiner Mutter und später dann allein zu Fuß ganz oft gegangen. Und deshalb ist die Sieverkingsallee und dieser Weg durch den Hammer Park für mich die schönste Strecke, weil ich da sehr schöne Erinnerungen dran habe.
Welches ist deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg. Heidi Kabel?
Ja, da können sich alle drauf einigen.
Oder?
Ne? Jo, ja, finde ich schon.
Finde ich auch.
Die Jüngeren müssen jetzt googeln, nehme ich an. Sie hat nicht das Kabelfernsehen erfunden, so viel kann ich sagen. Welches ist deine Lieblingssendung aus Hamburg?
Ja, das ist natürlich eine tricky Frage, weil ich habe ja in Hamburg eigentlich keine Lieblingssendung, weil ich ja in Frankfurt fürs Fernsehen arbeite. Ja,
das ist deine Lieblingssendung. Aber was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, die, also das ist ja relativ breit, das Spektrum. Das geht ja von Tagesthemen über dann die ganzen Regionalsendungen. Du könntest aber natürlich auch sagen, der Hamburger Tatort oder Großstadtrevier, Hafenkampf. Sowas. Ja, Sesamstraße wird auch in Hamburg produziert.
Oh, das ist auch schön, ne?
Ja. Pfefferkörner. So, jetzt habe ich dir aber einiges zur Auswahl gegeben.
Steilvorlage. Ich würde mal sagen, tatsächlich rund um den Michel.
Ja.
Weil das einfach so eine, die durfte ich ja mal moderieren eine Zeit lang, die Sendung. Und das ist einfach eine schöne Sendung, die viel von Hamburg zeigt. Und deshalb sitzen wir ja hier auch.
Ja. Welches ist denn deine Lieblingsspazierroute in Hamburg? Ich nehme an, dass du sie fast schon gesagt hast, ne?
Die Sieverkingsallee entlang, die Sieverkingsallee entlang bis zum Horner Kreisel.
Ist die vierspurig? Ist ganz schön laut, ne?
Ja.
Also spazieren gehen eher nicht, sag mal.
Das ist tatsächlich von mir zu Hause startend durch die Magdalenenstraße an die Alster in die Innenstadt. Das ist so ein Weg, den ich viel gehe mit meiner Tochter, die im Moment ja noch bei mir zu Hause wohnt. Und diesen Weg mag ich sehr gern.
Jetzt waren wir gerade schon in Hamm. Wie oft bist du denn so in Hamm noch? Also kann man das in Monaten rechnen? Bist du dreimal im Monat in Hamm oder auch nur, wenn du Richtung Berlin fährst?
Na, meine Mutter lebt da noch in der Stöckertstraße und deshalb bin ich noch, ich bin schon mindestens zweimal im Monat in Hamm.
Ja. Gibt es etwas, was Hamm ungeachtet von dem persönlichen Einblick irgendwie außergewöhnlich macht, was möglicherweise Leute wie ich, die nur sich im Westen von Hamburg tummeln, noch gar nicht erkannt haben? Also den Hammer Park haben wir schon gehört.
Ja, der ja leider so ein bisschen, der ist ja ziemlich verwahrlost, ne? Der war, als ich klein war, als ich Kind war, war der sehr gepflegt und sehr schön. Da ist inzwischen nicht mehr so viel von übrig, außer Bäumen und so ein paar Rudimenten, irgendwelche alten Skulpturen, die aber auch schon ihre besten Jahre gesehen haben. Naja, also Hamm, Bild steht Hamm und Horn, schuf der liebe Gott im Zorn, ne? Also es ist so, es ist jetzt nicht die schönste Ecke Hamburgs, würde ich sagen. Einfach weil ja im Krieg sehr viel zerstört wurde da im Hamburger Osten und dann dieser Stadtteil sehr geprägt ist von diesen Rotklinkerhäusern.
Sehr viel zweckmäßige Bauten.
Genau, schnell viel soliden Wohnraum schaffen. Und ich bin auch in so einem Rotklinkerhaus aufgewachsen und das ist was sehr Solides, Ehrliches. Aber ich war dann schon auch, als ich dann Abi gemacht hatte, war mir schon klar, ich möchte da nicht mehr leben. So. Was? Einfach weil das, ich wollte ein bisschen mehr Abenteuer. Ich wollte es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen größer, kann man glaube ich sagen.
Ja. Ist denn, wenn du dir deine Wohnungsvita anguckst, bist du da Rotklinkerhäuser immer umgangen, weil das so eine Kindheitsprägung war?
Das ist lustig, dass du das sagst, weil es tatsächlich so ein bisschen so war, glaube ich. Mein Vater, also wir haben in so einer Genossenschaftswohnung gewohnt. Also meine Mutter wohnt da, wie gesagt, immer noch seit über 50 Jahren. Und ich hatte da wirklich so ein bisschen so, ich dachte so, boah, nee, das will ich. Mein Vater hat dann damals gesagt, so Mensch, ja, aber hast doch Anteile, kriegst doch eine schöne, solide, günstige Wohnung hier und so. Es gibt ja auch in Horn jede Menge dieser Wohnungen. Ich wollte das nicht. Interessanterweise wohne ich jetzt wieder in einem Rotklinkerhaus. Ja, aber nicht in Hamm.
Eben, okay. Ne?
Und auch nicht in der Genossenschaftswohnung. Aber ich schaue, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf sehr schöne Altbauten. Und ich meine, lieber in einem hässlichen Haus sitzen und auf schöne Häuser gucken als umgekehrt.
Ne? Ich habe auch ein paar Jahre in einem Rotklinkerhaus gewohnt und in der ganzen Straße waren nur Altbauwohnungen. Und ich habe auch immer gesagt, ist doch schön, wenn ich aus dem Fenster gucke, habe ich schöne Häuser.
Genau.
So. Wie wohnst du denn? Also wie könnte ich mir deine Wohnung denn vorstellen? Kann man die so in 3-4 Sätzen beschreiben? Was ist dir wichtig? Also eine Freundin von mir, die hat eine komplett weiße Wohnung, da ist ein schwarzes Kissen oder so. Ich glaube, viel mehr Farbe ist da nicht drin.
Mir ist Persönlichkeit und Gemütlichkeit wichtig und dass die Wohnung nicht so groß ist. Ich habe früher immer in großen Wohnungen gewohnt, also in diesen viel oft, nee, eigentlich immer in Altbauwohnungen, große Wohnungen mit Kind und Kegel und so. Gab ja eine Zeit, da war ich auch mal verheiratet, hatte kleine Kinder. Es waren immer große Wohnungen, mal in Ottensen, mal in Eppendorf, mal in Winterhude. Und irgendwann nach einer Trennung musste ich mich verkleinern und war erst so ein bisschen so, upsi, mal gucken, wie das geht, weil es tatsächlich so war und auch immer noch so ist, dass ich ein Zimmer habe, in dem ich wohne und schlafe und das andere Zimmer bewohnt meine Tochter. Und inzwischen möchte ich es nicht mehr anders haben. Also ich bin überhaupt kein Typ für große Wohnungen. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Zimmern soll. Also ich krieg schon Panik, wenn ich irgendwo im Hotel bin, das in einem Zimmer, das größer als 10 Quadratmeter ist, weil ich mich gar nicht wohlfühle. Also ich mag es gemütlich, kleiner.
Das heißt, du hast auch gar keinen Staubsaugerroboter wie quasi 70% aller, die ich so besuche.
Nee, habe ich nicht.
Das ist ja lange Zeit so ein Smalltalk-Thema gewesen in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, so ein Ding hat sich jeder gekauft, der in Corona total Langeweile hat und mal wieder shoppen gehen wollte.
Wahrscheinlich. Das war das Letzte, was auf der Liste noch übrig war.
Was machst du denn selber von diesen Haushaltssachen? Gibt's jemanden, der die Fenster putzt oder hast du eine Putzfrau oder wie auch immer?
Nee, ich mache alles selbst.
Ja? Und ist
nicht
das
so häufig, nicht so viel, bin auch nicht so viel zu Hause. Ja. Ist überall mal so ein bisschen schmutzig, aber finde ich nicht schlimm.
Dann kommen wir nochmal von deinem heutigen Zuhause zurück nach Hamm. Du hast gerade dieses Bild so schön beschrieben auf der Sievekingsallee. Welche Bilder kommen dir so in den Sinn, so als Heranwachsende? Vielleicht gar nicht mal so als Grundschulkind, sondern so vielleicht als Teenager. Weil da entwickelt man ja eine eigene Persönlichkeit, hat vielleicht auch andere Ideen, aber so eine Umgebung prägt natürlich irgendwie auch.
Ja, das stimmt. Naja, mein Schulweg, den habe ich ja immer zu Fuß gemacht. Ich bin Gymnasium.
Du konntest zu Fuß gehen. Ich musste noch richtig noch eine Viertelstunde Fahrrad fahren früher.
Ach, guck mal.
Naja, andere mussten mit Bus fahren.
Ja, habe ich gehört. Oder mit der S-Bahn oder noch schlimmer, Regionalbahn. Oh, hatte ich tatsächlich auch. Ich war Gymnasium Hamm, das hieß damals Gymnasium Bockfelde. Und da gab es einige, das war damals eine eher linke Schule, glaube ich, so sehr eher links. Sehr, sehr geile Schule. Ich bin da sehr gern zur Schule gegangen. Und viele kamen tatsächlich so aus Glinde und so mit der S-Bahn angereist, um da zur Schule zu gehen. Und ich konnte zu Fuß gehen. Ich war in 10 Minuten von zu Hause aus durch den Park, durch ein paar Treppen runter, Untenham, ne? In Untenham, nicht in Obenham habe ich gewohnt. Da war die Schule. Und das ist so dieser Schulweg. Der ist schon etwas, was mich sehr geprägt hat, würde ich sagen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Und dann entwickelt man ja vielleicht die Idee, mal zu gucken, was sonst noch so in der Stadt los ist. Kannst du dich so an die ersten Erlebnisse erinnern, dass du gemerkt hast, oh, ganz schön groß hier, wo ich wohne. Mhm. Und das ist auf einmal ganz anders. Da ist auch noch Wasser, da sind große Kaufhäuser.
Ja, wir waren früher, also wenn wir am Wochenende spazieren gegangen sind oder so, dann haben meine Eltern und meine Großeltern zusammen mit mir oft so Windowshopping gemacht. Und wir sind also an geschlossenen Läden flanieren, spazieren gegangen, was ich immer wahnsinnig langweilig fand, weil man nicht rein konnte, um was zu kaufen. Das war aber, glaube ich, genau Sinn der Sache. Und dann waren wir aber auch immer so Wandsbecker Chaussee und so unterwegs. Also immer eher so Richtung Osten orientieren. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, durch eine Klassenkameradin, mit der ich auch befreundet war, die wohnte in Eilbeck. Und das war ja schon so ein bisschen mehr Richtung Alster. Und wenn wir dann mit dem Fahrrad unterwegs waren, die hatte zum Beispiel eine große Schwester, die ich ganz doll bewundert habe. Und die hat an der Sirichstraße gewohnt. Die war älter, hat Jura studiert. Und da habe ich so langsam gemerkt, boah, ist ja cool, voll cool. Es ist ja alles ganz hübsch hier. Mhm. Und so hier wohnen die freien Leute. Und irgendwie, das es sieht ja anders aus als Hamm. Und ich war immer schon sehr gerne sehr viel in der Innenstadt. Das ist auch bis heute so.
Ja?
Ja.
Aber Windowshopping am Sonntag machst du nicht mehr. Du gehst dann rein unter der Woche.
Nee, dann, genau. Unter der Woche gehe ich rein oder sonst am Sonntag mache ich das dann im Internet.
Ja. Dann, so eine Großstadt hat ja auch gewisse Verlockungen. Wie ist das denn gewesen? Diskotheken oder so? Du bist wahrscheinlich als Jugendlicher ja auch schon relativ groß gewachsen gewesen. Ich hatte auch den Vorteil, dass ich schon als 15-Jähriger durchgewunken wurde, wo man erst als 16-Jähriger rein durfte.
Ja, das ist ein Vorteil, das stimmt. Den habe ich allerdings nie ausgenutzt, weil ich bin ja ein totaler Partypuper. Und das war ich auch schon als junges Mädchen, ehrlich gesagt. Also Ich hatte dann, als ich 15 war, meinen ersten Freund. Das ging dann so bis 18, 19. Da war mir nicht viel aus.
Die ganze Zeit im Jugendzimmer verbracht.
Ja, Händchen gehalten, ein bisschen spazieren gegangen. Ziemlich langweilig, aber das kam dann später noch mal so ein bisschen, weil ich gedacht habe, jetzt muss aber so, ne, jetzt muss ich das mal nachholen. Aber ich war nie so eine, ich war dann so im Cha-Cha. Kennst du das Cha-Cha noch?
Nee.
Da an der Leishalle. Gegenüber von der Leishalle, das war so eine Bar.
Okay.
Eine coole Bar. Da ist man dann hingegangen. Gab es auch einen DJ.
Da war auch das Madhouse im Valentinskamp.
Daneben ist das Madhouse, genau, genau. Ja. Das war Madhouse und Cha-Cha. Und im Madhouse war ich dann auch ein paar Mal, aber eher so in dieser Bar, da abgehangen mit den coolen Leuten in den 80ern.
Was war denn deine erste Stadt, die du so entdeckt hast, als es mal nach Hamburg rausging?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Berlin tatsächlich.
Ja?
Ja,
und Berlin. Hast du das noch vor der Öffnung erlebt? Das heißt, du hast mit allen Umständen, den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Überprüfungen und so.
Ja, das kannte ich sowieso, weil wir hatten Verwandtschaft in der DDR.
Ah.
In Mecklenburg, in Parchim. Und da lebte quasi die Familie meines Vaters und da waren wir einmal im Jahr. Also auch ich, als ich Kind war, sind wir einmal im Jahr.
Ihr habt die Schokolade und den Kaffee direkt mitgebracht.
Genau, Waschmittel.
Wir haben das immer verschickt.
Ja, nee, wir sind direkt hingefahren. Wir waren der Waschmittel-Schokoladen-Express. Und ich habe dann Bücher geschenkt bekommen, ganz häufig von meiner Tante. Großtanten waren es 2 Stück und habe dann immer die Bücher mit exportiert. Und einmal hatte ich ein Briefmarkenalbum dabei, da habe ich Briefmarken gesammelt. Und das wurde mir dann abgenommen an der Grenze, das weiß ich noch genau.
Echt?
Ja, ja.
Aber weil ich die Briefmarken möglicherweise einen geldwerten Vorteil hatten? Achso, du konntest es dir wieder abholen auf der Rückfahrt?
Auf der Rückfahrt hat man es mir wiedergegeben. Und dann eben diese Spiegelaktion, ne? Und dann Boden gespiegelt und geguckt und hinten geguckt, ob wir auch niemanden mit rausnehmen aus der DDR.
Okay.
Also insofern, das kannte ich schon, aber mein erster Berlin-Besuch war noch vor der Wende, logischerweise.
Und war das irgendwie beeindruckend oder du als Stubenhockerin hast gesagt, naja, mein Zimmer ist immer noch schöner als Berlin?
Nee, ich fand's schon toll. Also das war so das Harald-Junke-West-Berlin, ne?
Ja.
Das war ja so das, was man kannte aus den Fernsehshows und so und Gedächtniskirche, Kudamm und so, die Nummer.
Kaffee Kranzler,
genau.
Drei Damen vom Grill.
Ja, genau.
Kennen, glaube ich, die gleichen Bilder. Jetzt bist du ein Einzelkind. Hast du so eine Lebensfreundin, die quasi so ein bisschen das Geschwister, ob jetzt Mann oder Frau, irgendwie ersetzt hat? Oder hast du jemanden, den du schon seit Schulzeiten wirklich vertraust und kennst?
Nee, diese Freundschaften haben sich sind dann irgendwann so ein bisschen im Sande verlaufen. Die haben sich aufgelöst. Also lange Zeit noch gehabt, auch so bis Mitte 20, Ende 20 immer mal Kontakt gehabt. Aber keine dieser Freundschaften hat bis heute wirklich als Freundschaft überlebt. Aber das finde ich auch nicht schlimm.
Und wie alt oder wie lang dauert jetzt deine längste Freundschaft?
Oh, warte mal, lass mich kurz rechnen. Oh, über 30 Jahre.
Okay, das heißt also, ein Geschwisterteil hat ja eigentlich nie gefehlt so richtig, weil ganz häufig ist es ja so, dass dann sich so Pärchen bilden schon in der Jugendzeit.
Also ich hatte immer eine allerbeste Freundin und eine allerbeste Freundin und so und das ging auch immer so weiter, aber das war jetzt kein Geschwisterersatz. Da hat mir nichts gefehlt.
Ist es auch schwieriger geworden, dann mit zunehmender Berühmtheit oder Prominenz Freundschaften zu pflegen? Und auf einmal fand ich Leute irgendwie ganz komisch oder so, weil also es wird ja dann Leuten, die häufiger im Fernsehen auftreten, gegebenenfalls immer irgendwas zugeordnet, dass die auf einmal, also man erwartet ja förmlich, dass die hochnäsig werden, weil sie was Besonderes machen. Zumindest war das so, als Fernsehen noch was Besonderes war und ich glaube, Ende der 90er war das tatsächlich ja noch besonders.
Ja, total. Nee, also Freundschaften zu schließen, Freundinnen zu finden, ist mir tatsächlich nie schwer gefallen. Und auch jetzt immer noch. Also ich habe neulich, sagte jemand, es würde ja im Alter so schwierig werden oder wenn man älter ist, bin jetzt 57, muss ich sagen, kann ich nicht bestätigen. Also ich treffe immer wieder Menschen, Frauen, die ich toll finde, sympathisch finde. Neuerdings auch so über Instagram und so, also übers Internet. Man trifft sich mal, man kontaktiert sich, daraus entsteht eine Freundschaft. Und damals auch nicht, nee. Ich hatte immer einen kleinen, festen Freundeskreis. Und ich bin ja dann nach München gezogen irgendwann, ich habe bei Premiere mit dem Fernsehen gestartet, dann bin ich zu ProSieben gegangen, dann bin ich mit meiner Tochter damals schon mit Ende 20 nach München gezogen. Und auch da herrschte ja so eine Aufbruchsstimmung, ne? Das war ja so eine Pioniersstimmung. Damals Privatfernsehen bei ProSieben war quasi das Foyer mit Geldscheinen gepflastert. Es war so fett und alles toll und tollsten Sendungen. Und die tollsten Leute, die aus ganz Deutschland zusammenkamen, um da neues Programm zu stemmen. Und da habe ich auch viele Freundinnen und Freunde dann getroffen.
Wie sehr hat dir Hamburg gefehlt?
Nie.
Nie?
Nee.
Als du in München warst, so, wo du so gedacht hast, ach, jetzt ein Franzbrötchen oder so?
Nee. Also ich war insgesamt, glaube ich, so sieben Jahre in München.
Ja.
Ich war auch viel in Hamburg, weil meine Eltern hier in Hamburg leben und gelebt haben damals schon. Und weil meine Tochter, die damals mit mir nach München gegangen ist, die inzwischen 31 ist, ihren Vater hier in Hamburg auch hatte. Und die hat den regelmäßig besucht. Und als sie ganz klein war, musste ich sie ja herbringen. Also ich war immer in zwei Städten. Aber ich habe München auch als sehr lebenswert empfunden.
Mhm. Mit Dirndl und Biergarten?
Ohne Dirndl. Ich hasse Dirndl. Ich hasse das Oktoberfest. Ich hasse Biergärten. Ich trinke gerne Bier. Dieser ganze folkloristische Kram geht mir auf den Wecker. Aber ich fand die Stadt sehr lebenswert. Durch die Größe, glaube ich auch. Ich mag das, so dieses kleine.
Ja.
Ich mag auch vor allen Dingen, das ist auch tatsächlich sehr untypisch für eine Hamburgerin. Ich stehe gar nicht so auf Meer. Ich stehe mehr auf Berge.
Ach, wie kommt das?
Ich glaube, weil
zu viel Heidi geguckt?
Ich glaube, weil ich früher tatsächlich mit meinen Eltern und Großeltern immer in die Berge gefahren bin. Also wir sind eine ganz lange Zeit nach Tirol gefahren, nach Österreich und haben da Ferien gemacht auf dem Bauernhof und so. Und irgendwann dann später auch mal nach Skandinavien. Aber diese Wiesen und Berge und die Aussicht und dieser ganze Charme, der hat mich sehr geprägt. Ich finde das immer noch unglaublich schön und erholsam.
Mhm. Das heißt, es treibt dich heute auch immer noch in die Berge?
Ja, jetzt nicht mehr.
Schüttelt
so
man das irgendwann ab so irgendwie? Also weil wir sind auch immer häufig in die Berge gefahren und es ist nochmal sofort so ein Durchatmen, wenn wir nur drüber reden gerade.
Mhm. Ja, ist lustig, ne? Nee, also ich würde gerne mehr in die Berge fahren. Ja, ich kann mir leider nicht so viel Urlaub leisten, aber wenn ich das könnte, dann würde ich gerne mehr in den Bergen sein. Jetzt, wo du es so sagst.
Und die Harburger Berge reichen da ja nicht. Jetzt hast du gerade schon das Oktoberfest angesprochen. Hier in Hamburg hat man ja ähnliche Massenveranstaltungen, also ähnlich, halb so groß möglicherweise, mit dem Hafengeburtstag, dem Schlager-Move. Da schließt sie dich heute so ein wie früher in dein Jugendzimmer oder gehst du da auch mal hin?
Ja, welcher vernünftige Hamburger geht denn da hin?
Das weiß ich nicht. Ich kenne leider ein paar Leute, die mit großer Freude sich schon wochenlang vorher Gedanken machen über den Schlager-Move. Mir ist das auch alles sehr fremd. Alleine Verkleidung. Also ich bin ja Hannoveraner und also Kostüme. Ganz merkwürdig.
Ja, das ist ja, ich arbeite ja in Frankfurt, wie du weißt, und da gibt's ja Fasnacht.
Ja.
Das ist, und es gibt im HR auch tatsächlich dann so eine Faschingssendung, die wird jedes Jahr aufgezeichnet, mehrere sogar. Und da kriege ich immer Einladung, das kriege ich nicht hin. Und Hafengeburtstag, da habe ich auch für den NDR ein paar Mal rund um den Michel währenddessen die Auslaufparade moderieren dürfen und so. Das war schon ganz schick. Aber diese Menschenmassen und ich weiß nicht. Das ist nicht
wie
so
geht man denn mit solchen Kompromissen um? Also ich weiß ja auch, ich arbeite ja auch mit Leuten zusammen, die im Fernsehen moderieren. Manchmal ist das dann so, ja, geh da mal hin, das ist gut für dich, wie auch immer. Das war ja vor allen Dingen auch noch vor 20 Jahren so, weil man nicht so verbunden war über Social Media, dass man den einen oder den anderen kennenlernen konnte. Also hast du dir dann förmlich Mut antrinken müssen auf dem Oktoberfest oder wie hast du solche Dinge überstanden oder bist du einfach nach 2 Stunden abgehauen?
Ja, das. Polnischen gemacht. Irgendwann, zack, war sie weg. Das wichtigste Programm, das Pflichtprogramm abgeliefert und dann weg.
Ja.
Tschüssi. Ja. Ist nicht so meins. Grundsätzlich auch. Ich bin, was man vielleicht nicht vermuten würde, weil man immer denkt, jemand, der vor der Kamera steht, kann das nicht sein, aber ich bin sehr introvertiert.
Verrückt. Aber was ist das dann bei dir irgendwie, was dich dann doch vor die Kamera treibt? Weil, also du könntest jetzt sagen, du kannst nichts anderes, aber ich weiß ja, du kannst noch viel mehr. Und insofern, also ist es jedes Mal Überwindung für dich?
Nein,
oder?
Komm, nein, ey, ne? Ich moderiere seit 16 Jahren Maintower jeden Abend. Nee, das ist keine Überwindung. Wenn ich auf die Bühne, viele SchauspielerInnen sagen das ja auch, ne? Du spielst dann eine Rolle, du gehst dann auf die Bühne und
Clowns
in dem Moment
sind gar nicht lustig.
Zum Beispiel. Ja, genau. Du gehst dann, ich spiele keine Rolle, das ist ja bei der Moderation nicht so günstig, aber mir macht es total Spaß zum Beispiel. Ich bin ein totaler Teamworker. Ich finde es ganz toll, jeden Tag, es ist ja eine Live-Sendung, eine tagesaktuelle Sendung, die ich da moderiere, mit einem Team zusammenzuarbeiten, Themen zu erarbeiten und am Ende dann im Studio zu stehen mit einem Team und da ein Produkt abzuliefern, was den Menschen Spaß macht. Das finde ich, ist ein schöner Job.
Mhm. Und wie ist das so mit Live-Moderation, wo man sich ja immer auch ein gutes Zugeld verdienen kann, die aber ja doch auch gewisse Gefahren bergen, weil man nicht weiß, kommt das beim Publikum gerade eigentlich an, fängt schon beim Kleid an und geht weiter über das, wie man die Leute begrüßt. Wie ist das da?
Finde ich ganz toll. Das macht mir großen Spaß, weil es eben so ganz anders ist. Da stehst du halt nicht im hermetisch abgeriegelten Fernsehstudio, sondern da hast du das Publikum vor der Nase. Und das finde ich tatsächlich sehr toll und sehr reizvoll und macht mir sehr viel Spaß, weil es auch sehr viele unterschiedliche Themen natürlich sind, mit denen ich Berührungspunkte habe. Ne?
Ja.
Wenn ich gebucht werde für so eine Veranstaltung, dann ist das von Pharma über Klamotten bis whatever, irgendeine Betriebsveranstaltung. Und ich darf dann immer so in neue Themenbereiche eintauchen und das ist sehr abwechslungsreich und spannend.
Wenn du den nun allem abschwörst, Hafengeburtstag, Schlagermove und so weiter, gibt's denn eine Hamburger Tradition, die du irgendwie gut findest, wo du sagst, ja, das mache ich mit? Das kann jetzt in alle Richtungen gehen, also vom Lapskaus bis...
Ja, also Lapskaus mache ich mir jetzt Theater zu Hause nicht so, aber... Na, so eine anständige Barkassenfahrt auf der Elbe, das hat doch was.
Unbedingt. Und ehrlich gesagt, ich mache es bestimmt 3-4 Mal im Jahr, wenn ein Besuch von außen kommt. Und jedes Mal, also vorher denke ich so, okay, machen wir. Und dann macht's riesig Spaß.
Total. Unter Kreuzfahrern, also den Profis, gilt ja auch die Einfahrt nach Hamburg rein als eine der schönsten der Welt tatsächlich.
Okay.
Weil du die Elbe, wenn du die Elbe reinfährst Richtung Landungsbrücken, dann bist du ja mitten in der Stadt. Mhm. Ne? Wer kann das schon sagen? Welche Stadt kann das schon sagen von sich, dass du mitten reinfährst? Und dieser Anblick dann von der Elfi und dem Michel, guck mal, krieg ich eine Gänsehaut tatsächlich.
Siehste?
Ja. Also, ist doch alles okay mit mir. Puh, mir schon Sorgen gemacht.
Nun arbeitest du im Fernsehen und Fernsehen ist natürlich Glamour irgendwie. Und hier in Hamburg gab's Bambi-Verleihung, Echo-Verleihung und so weiter. Alles weg. Fehlt Hamburg Glamour? Ich meine, gar nicht, ob du das gut findest, weil du wirst es super finden. Aber findest du nicht, dass das hier so ein bisschen mehr Glitzer und Glamour irgendwie guttun würde?
Das kommt drauf an, was man unter Glitzer und Glamour versteht, ne?
Ja.
Also, ich bin grundsätzlich nicht so für Glitzer und Glamour, aber ich finde so ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr hinzugucken, nach Hamburg zu gucken. Mhm. So, die ein oder andere Veranstaltung, das würde unserer Stadt gut tun, glaube ich. Mhm. Also, ich muss dann immer nach Berlin fahren für irgendwelche Sachen, die ich schön finde oder.
Was guckst du denn da?
So eingeladen
dann gehst, werden. Also, in Museen oder irgendwelche.
Nee, das meine ich gar nicht. Meine ich Kultur. Also, okay. Das finde ich auch
aber
tatsächlich.
Wofür fährst du nach Berlin?
Na, für irgendwelche Veranstaltungen.
Ah, okay.
Ne? Partys, die
aber da gehst du dann doch schon nochmal hin.
Manchmal.
Ja.
Ja, ich werde ja auch nicht mehr so viel eingeladen, Lars. Och,
also, bitte.
Nein. Also, die Zeiten sind lange vorbei.
Also von uns kriegst du eine Einladung. Immer.
Das weiß ich, stimmt.
So, wir gucken jetzt mal oder hören mal die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein, wer da so ist.
Hallo, hier spricht Michel Abdullahi. Ich bin Journalist und TV-Moderator und ich wüsste gerne, was für dich Heimat bedeutet.
Gute Frage, eine tiefgründige Frage. Was bedeutet für mich Heimat? Heimat ist für mich da und deshalb eben auch in Hamburg, wo meine Erinnerungen sind, die meisten Erinnerungen sind. Also meine Kindheit und all das, was man zum ersten Mal gemacht hat. Da ist für mich Heimat und deshalb ist Hamburg meine Heimat.
Und ist auch gleichzeitig zu Hause. Oder hast du noch einen Zweitwohnsitz? Also so ein bisschen Frankfurt natürlich.
Ja, ich
irgendwie.
Bin mit einem Bein in Frankfurt, ne? Das ist meine Arbeitsstadt.
So, dann hören wir nochmal in die zweite Frage.
Hallo, hier spricht Matthias Ellwart. Ich bin Geschäftsführer der Zeise Kinos und ich wüsste gerne, welchen Film Sie zuletzt im Kino gesehen haben.
Oh, ich gehe so viel ins Kino, weil ich
ja
war
da. Och, das ist ja toll.
Ja.
Sehr schön.
Ich liebe das Kino. The Brutalist habe ich gesehen im Savoy.
Ja, irre lang und mit Pause, ne?
Ja, und ganz toll.
Ja? Mhm. Okay, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe gehört mit Pause und ich glaube, den letzten Film, den ich mit Pause gesehen habe, ist Herr der Ringe gewesen vor 25 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann gab es denn mal 3-Stunden-Filme oder so? Ach, der geht
ich habe das Gefühl, es gibt permanent 3-Stunden-Filme.
Ja, ich gehe nicht so häufig ins Kino wie du. Du hängst dann in den Arthouse-Kinos rum und da gibt's dann vielleicht sowas.
Ja, die sind alle doch, aber auch die anderen Filme, es ist doch heutzutage kein Film mehr 90 Minuten lang. Die gehen doch alle mindestens 2 Stunden.
Ja,
ich habe neulich so einen lustigen Cappy gesehen. Mini Driver hatte so einen Cappy auf, da stand Make Movie. Movies short again.
Ja.
Die ist sehr lustig.
Ach, schön. Was muss denn passieren, damit du so einen Kinoabend hast? Hängt das vom Wetter ab oder zieht dich ein Film da rein?
Immer der Film. Ich wohne ja nicht weit weg vom Abaton-Kino. Mhm. Also Liebe geht raus ans Abaton, das ist mein Haus- und Hof-Kino. Und ich gucke also alles, was mich interessiert. Es kann noch so ein kleinster Arthouse-Film sein. Dokumentation, Matinee, Sonntag um 12.
Ach, toll, ehrlich?
Ja, ich gehe sehr viel ins Kino. Mhm.
Großartig. Und gehst du alleine auch ins Kino? Mhm. Weil das kann, also ich möchte es nicht, weil ich möchte danach auch über den Film sprechen. Mhm. Und ich erfahre immer häufiger Leute, vielleicht auch durch die Corona-Zeit oder so, keine Ahnung, wo man alleine zu Hause gesessen hat, dass Leute alleine ins Kino gehen. Bist du auch so
alleine? Ja. Also ich gehe alleine ins Kino und ich gehe vor allen Dingen auch alleine ins Theater. In die Oper und sowas.
Ja?
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja 10 Tage im Monat in Frankfurt bin und meine schöne Heimatstadt Hamburg verlassen muss. Ja. Und um es mir da schön zu machen, nutze ich viel das kulturelle Programm da auch, ne, das Angebot. Und das ist ganz gut, Frankfurt.
Das glaube ich auch. Ist es dann so, dass du auch hier noch neben dem ganzen Kinobesuchen auch noch ins Theater und
ja, ich gehe viel ins Theater. Ich gehe viel ins Theater, weil meine Tochter, meine jüngere Tochter Ava, die ist jetzt 19, die will das auch studieren und die ist auch so ein großer Theaterfan. Und wir gehen dann oft zusammen.
Und wo findet man dich dann so? Vor allen Dingen Thalia und Schauspielhaus oder auch so eher nischig?
Nee, überwiegend im Thalia tatsächlich. Liebe das Thalia-Theater, aber auch im Schauspielhaus. Also so. Oder wenn, ich habe vor 2 Jahren durfte ich die Privattheatertage hier in Hamburg moderieren.
In den Kammerspielen.
Genau, in den Kammerspielen und im Altona Theater. Das war auch ein großes Highlight für mich. Also das ist so das Einzige, was ich manchmal denke, ich hätte gerne einen Job beim Theater gemacht. Also das.
Naja, du hast ja auch Theaterwissenschaften studiert.
Ja, 2 Semester.
Hast du auch noch Archäologie und Germanistik.
Ja, genau. Das hört sich an, als hätte ich eine großartige akademische Karriere.
Ja,
nee, aber 2 Semester, 3 Semester. Ich habe da mal so ein bisschen rumprobiert.
Aber lustigerweise, jetzt treibt es dich ständig ins Theater. Das wollte ich mich gerade fragen. Ja. Fehlte das irgendwie dann doch?
Ja. Ich war auch in der Theater-AG und ich war schon ganz früh als junge Frau viel im Theaterkeller, in der langen Reihe, später nach der Vorstellung und so. Mhm. Kenne viele SchauspielerInnen. Also das ist schon ein Bereich, der mich immer noch sehr fasziniert, ja. Mhm.
Ja, und dann bist du irgendwann auch Model geworden, ne? Also von Claudia Schiffer weiß man, dass die in der Disco entdeckt wurde. Das kann ja bei dir gar nicht passiert sein. Nee, ne?
Weil du bist ich da gar nicht hingegangen bin.
Ja, genau. Hm. Aber wie ist das so? Also heute sind ja dann übergriffige Eltern oder Geschwister, die halt irgendwie irgendwelche Videos irgendwo hinschicken oder Fotos. Das hat man ja in den 80ern, 90ern auch nicht gemacht. Also wie ist es denn dann passiert?
Es war vor allen Dingen Modeln, war ja damals auch Fotomodell, hatte ja so ein bisschen was Anrüchiges. Es gab irgendwie 4, glaube ich, von der Bundesanstalt für Arbeit. Das musste als Zusatz unter dem Namen der Agentur stehen. Seriöse Modellagenturen. Und
die mussten noch eine Lizenz beantragen und dann musste man ein polizeiliches Führungszeugnis so und ungefähr. So einreichen. Das habe ich nämlich auch noch machen müssen und wir reden hier über Ende der 90er für die Schauspielagentur.
Siehst du? Genau, das war dasselbe in Grün.
Ja. Hätte ich auch eine Modelagentur machen können.
Hätte sie auch
machen. Gut, egal.
Und ich wurde entdeckt, in Anführungsstrichen, beim Friseur. Ich war bei Peter Polzer am Gänsemarkt.
Oh, ja. Mhm,
bei dem legendären Peter Polzer. Da bin ich zum Haareschneiden hingegangen, mühsam bezahlt von meinem Taschengeld, weil das war ja ein Star-Friseur. Mhm. Und da wurde ich angesprochen von einem Fotografen, glaube ich sogar direkt. Der hat eine Fotostrecke gemacht für die Freundin. Thomas Reuter hieß der. Guck mal, jetzt fällt mir der Name gerade wieder ein.
Siehste?
Der hatte sein Studio in der Gertigstraße und er hat viel so Modefotos gemacht und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und dann gibt es, das habe ich auch noch, so ein etwas, ich gucke da etwas verschämt und peinlich berührt, so ein Profilfoto mit so einer Topfrisur.
Ich bin mir sicher, du zeigst es auf deinem Instagram-Kanal, wenn der Podcast rauskommt.
Sehr gerne. Ja. Mhm. Und dann ging das los. Aber ich habe damals eine Konfektionsgröße 40 gehabt und das war natürlich nicht so richtig modelgerecht. Also ich musste dann abnehmen und das habe ich dann versucht. Das hat aber nicht geklappt, weil ich einfach zu gerne gegessen habe und irgendwann auch gedacht habe, ihr könnt mich alle mal für den Quatsch hier. Und dann gab es aber in den 80ern eine Nische, die nannte sich Mode für Mollige. Ja, das war so was ganz Tolles, Neues. Aha. Und dann bin ich ordentlich gebucht worden. So, dann habe ich irgendwie einige.
Du als Mode für Mollige,
ja.
Interessant.
Und dann habe ich immer, und da, die Fotos gibt es auch noch, da ich durfte dann immer lustig in.
Und du hast dann aber so Kleider getragen, wie sie normalerweise dann 40, 50-Jährige getragen haben, als 20-Jährige. Mhm,
genau, ja. Ja gut, aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches als junges Model.
Jetzt ist es ja so, heute weiß ja jeder, wie eine Modelkarriere verläuft. Es ist ein Casting durch Germany's Next Topmodel, weiß man einfach alles, irgendwie zumindest die jüngeren Leute. Damals war das ja so ein schwarzes Loch. Also was, ich meine, du bist da angesprochen worden beim Friseur und das können sich viele gar nicht vorstellen. Im Zweifelsfall hast du gar nicht gewusst, was der von dir wollte, möglicherweise. Aber was haben deine Eltern denn dann gesagt? Hast du gesagt, ich bin jetzt Model übrigens. Also ich habe Geld verdient mit Fotos machen.
Naja, ich bin dann noch zur Schule gegangen, ne? Ich war da ja 15 und ich war dann bei einer Agentur. Ich bin dann zu einer Modelagentur gegangen. Mhm. Und erst, ich glaube, meine erste Agentur hieß Cosmo an der Hallerstraße. Und dann bin ich irgendwann bei Eileen Green gelandet in der Armgardstraße. Und da, naja, das war dann halt, ich bin da hin und dann hat man so Testfotos gemacht, dann hatte ich so ein Modelbuch, da waren dann meine Fotos drin und dann bin ich zu Castings gegangen. Das war ja alles damals.
Aber nur in Hamburg?
Nur
oder
in Hamburg.
Triebst dich dann auch nach Paris und nach Italien oder
also das hätte ich gerne gemacht, aber ich habe eben immer ein bisschen zu viel gewogen dafür. Und als ich dann bei Eileen Green in der Agentur war, da war man sehr hinterher, dass ich abnehme. Da bin ich dann einmal in der Woche, musste ich dahin und dann wurde ich mit dem Maßband vermessen.
Nein.
Ja, das ist auch nicht unüblich. Und dann hat man geguckt, sind die Hüften schmaler oder nicht? Und dann hieß es, ja, muss weniger essen, kauf dir doch mal
was
so ein
Massagegericht. Was war denn deine große Schwäche damals? Warst du dann immer am Currywurststand in der Mönckebergstraße?
Nein,
oder wie?
Ich habe ganz normal gegessen.
Ja, ja, also aber gab es denn etwas, wo du gesagt hast, nee, sorry, das gebe ich jetzt hier nicht auf? So ein Essen, so ein...
Nee, ich habe einfach nicht abgenommen. Also ich habe einfach die Figur, die ich habe. Und die, so wie ich jetzt aussehe, sah ich eigentlich immer aus. Also ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Babyspeck oder so, aber... Ich habe halt nie so die Model, sagen wir mal, modelgerechten Beine gehabt. Das war halt nie, es war halt einfach nicht so. Und ich, keine Ahnung, ich habe da nicht so reingepasst in dieses Raster. Und ich sollte dann.
Aber du bist so weiter geschwommen. Irgendwie.
Ich bin so weiter mitgeschwommen und als ich dann später den Fernsehjob angefangen habe, da ist es mir natürlich sehr zugute gekommen, dass ich auch fotogen bin und vor der Fotokamera so ein bisschen was. Also dass die Fotos ganz gut werden, wenn du einen guten Fotografen hast.
Ja. Wie bist du denn zum Fernsehen gekommen? Also war das ein Ergebnis aufbauend auf die Modelkarriere? Dass
nee,
jemand
gar
gesagt,
nicht.
Auch mit, die kann ja auch noch reden?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Das war ein Zufall. Der
Mal wieder.
Der Freund, ja.
Du warst nicht beim Friseur, sondern beim Gemüsehändler, oder?
Nee, der Freund einer sehr guten Freundin von mir hat damals Premiere mit aufgebaut. Der hat damals mit der Produktionsfirma MME die ersten Sendungen für das Clear Window bei Premiere bespielt quasi. Und die haben gecastet. Und die wollten für eine Musiksendung, die Lou Richter moderiert hat.
Ach, liebe Grüße an Lou Richter.
Ja, wollten sie eine Frau haben, die die Nachrichten spricht, die Musiknews.
Okay.
Und dafür haben sie eine Anzeige im Abendblatt geschaltet, was ich aber nicht wusste, weil dann wäre ich da nicht hingegangen. Und dieser Freund, der hat halt gesagt, Mensch, komm noch mal zum Studio Hamburg, da Donnerstag um 3, geh da mal hin, wir gucken mal. Und dann haben die mich da in so ein Studio gesetzt, das war ja auch so ein umgebautes Herrenklo, also das war ja alles irgendwie so ganz klein da. Und ich habe diese News vom Teleprompter abgelesen und da hat man wohl festgestellt, dass ich
Lesen
das ganz gut kann.
Ja.
Und dann habe ich diesen Job bekommen. Und
das heißt, Studium, alles abgebrochen?
Ja,
eigentlich
das hatte ich schon vorher
zu Ende gelernt.
Nee,
irgendwie.
Gar nicht. Ich habe gar nichts gelernt.
Ja, ich auch nicht. Also insofern ist alles gut.
Ja. Ich habe ja in Berlin studiert, nach dem Mauerfall, nach der Wende. Und das war auch alles echt sehr mühsam und nicht so richtig das, was ich wollte. Und dann kam diese Möglichkeit, diesen Job zu machen und das habe ich dann gemacht. Ich habe damals allerdings noch in einer Modelagentur gearbeitet. Also ich war Bookerin in einer Agentur beim Modelteam in der Schlüterstraße und ich weiß noch, als dann dieses Casting, dass der Bescheid kam, ja, wir hätten das gern. Das war, ich weiß gar nicht mehr, einmal im Monat, glaube ich, 3 Tage Aufzeichnung oder so für sehr gutes Geld. Da bin ich zu meiner Chefin Sonja Iqbal und habe gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Meinst du, soll ich das machen? Und sie sagt, du machst das. Mach das jetzt sofort. Auf dich wartet eine große Karriere. Und ich habe da nicht dran geglaubt. Ich meine, ich war Susanne Pingel aus Hamburg-Hamm. Also bei uns gab's Fernsehen Samstagabend, die große Show. Und wer im Fernsehen zu sehen war, der war was ganz Besonderes. Dass ich Fernsehmoderatorin werden würde, Ach, da fällt mir bei der Gelegenheit ein, guck mal, Dagmar Berghoff, die wäre auch eine große Hamburger Persönlichkeit.
Ah, wir sind nochmal wieder bei deinem Idol oder Vorbild.
Ja, weil die war tatsächlich für mich immer ein großes, als junges Mädchen schon. Fand ich immer toll. Hm.
Inwieweit hat Hamburg denn bei deinen beruflichen Entscheidungen irgendeine Rolle gespielt? Also ich befürchte ja fast keine, weil wir zum Studieren nach Berlin gegangen, dann nach München gegangen. Das war dir eigentlich egal, oder?
Egal war es mir nicht, aber ich musste ja auch Geld verdienen und wollte arbeiten, ne? Und wollte einen schönen Job machen, der mir Spaß macht. Und der war nun mal leider nicht in Hamburg.
Ja, und jetzt bist du seit einigen Jahren schon in Frankfurt beim Main Tower. Also so schön Frankfurt ist, also bestimmt, ich sehe das nicht, schmerzt es dich nicht trotzdem, dass hier in Hamburg dann so wenig Möglichkeiten und Angebote sind?
Ja, total. Also ich habe ja mal 5 Jahre rund um den Michel beim NDR gemacht. Das hat mir insofern großen Spaß gemacht, weil das natürlich so das Mutterschiff war hier in Hamburg, ne? Also ich habe auch damals gedacht, vielleicht tut sich da was auf, tat sich leider nichts auf. Fand ich sehr schade. Ich hätte gerne beim NDR gearbeitet. Mhm. Aber ich hatte auch auf der anderen Seite diese tolle Redaktion beim Hessischen Rundfunk und diese wahnsinnig wirklich netten KollegInnen und dieses schöne Team. Es hat mir großen Spaß gemacht, da immer schon von Anfang an. Aber ich sag dir was, ich glaube, dass ich dadurch, dass ich 10 Tage im Monat in Frankfurt bin, auch Hamburg umso mehr zu schätzen weiß. Ja. Also gar nicht, weil Frankfurt so schrecklich ist. Frankfurt ist eine coole Stadt und ich habe die Stadt in den letzten 16 Jahren sehr lieb gewonnen. Aber Hamburg ist meine Heimat und wenn ich hier wieder herkomme, dann habe ich immer so ein bisschen Herzklopfen und genieße es auch einfach sehr.
Ich nehme an, du fährst dann mit dem Zug rein. Mm,
genau, der Klassiker.
Und das ist so schön und einmalig, der Blick, ne?
Das war auch schon früher, mein Opa hat das früher schon immer gesagt, mein Opa war ja bei der Wasserschutzpolizei, der war halt so ein richtiger Hamburger. Und wenn wir aus den Ferien zurückkamen mit dem Auto, damals ist man ja viel mit dem Auto verreist und dann über die Elbbrücken, dann egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, mein Opa hat mich dann immer, guck mal raus, mein Säugen, guck mal raus. Guck mal aus dem Fenster. Und dann hast du den Michel gesehen und dann warst du wieder zu Hause.
Es gibt ja noch eine Verbindung zu ProSieben. Also da gibt es den Herrn Puffpaff, der TV Total moderiert.
Ja.
Und der hat dir Aufgaben gegeben. Ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat, aber es wurde dann immer, ich will nicht sagen wilder, aber herausfordernder, wie auch immer.
Ja.
Erzähl mal kurz diese kleine Anekdote.
Naja, es ist eine kleine Fernsehfreundschaft entstanden.
Ja. Aber kanntet ihr euch von ProSieben könnt ihr euch nicht gekannt haben?
Ich kenne ihn auch gar nicht, wir kennen uns auch immer noch nicht.
Ihr habt euch noch nicht getroffen?
Nee, ich kenn TV Total. Ich war damals, als Stefan Raab das gemacht hat, war ich auch mehrmals zu Gast in der Sendung. Ich habe die Sendung irgendwann wieder angefangen zu gucken, weil meine Tochter sie einfach auch toll findet. Und dann haben wir vorm Fernseher gesessen und plötzlich fand da eine Abmoderation statt in dieser Sendung. Also es gab eine Abmoderation, die ich gemacht habe, Kokain. Ach, wie schön Kokain. Das ist inzwischen viral gegangen, ist ein Sound bei TikTok. Es ist unglaublich, wo dieser O-Ton auftaucht. Der war dann bei TV Total. Kurz darauf habe ich nochmal so eine andere Abmod gemacht, die irgendwie alle sehr lustig fanden. Tauchte auch wieder bei TV Total auf. Und dann kam plötzlich diese Challenge ins Rollen. Weil Sebastian dann irgendwann meinte, ja, zieh doch mal einen roten Pullover an oder steh mal auf einem Bein. Oder wenn du das machst, dann und so, dann stelle ich dir nächste Woche wieder eine Aufgabe. Es war einfach unfassbar wertschätzend und sehr liebevoll. Mhm. Und ich und nicht nur ich, auch die ganze Redaktion, wir haben uns alle einfach sehr darüber gefreut. Und dann gab es so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Privatfernsehen und Öffentlichkeit.
Ach, toll. Also großartig.
Jetzt habe ich einen Schrein bei TV Total auf dem Schreibtisch.
Ja.
Ja.
Aber du hast noch keine Einladung bekommen?
Nee.
Das ist ja verrückt. Ja. Naja, vielleicht hören die richtigen Leute dieses kleine Gespräch und dann kriegst du eine Einladung. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer Rubrik Wissenswertes und dann kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. Der Name des beliebten Hamburger Stadtteils Pöseldorf soll von Pöseln abgeleitet sein, was so viel wie gärtnerisches Herumwirtschaften ohne großen wirtschaftlichen Erfolg bedeutet. Wie grün ist denn dein Daumen?
Habe ich nicht. So gern, wie ich auf Partys gehe, so gern gärtner ich. Ich glaube, es wird nichts mehr in diesem Leben. Ich habe einen Zitronenbaum, der steht auf meinem Balkon und der hat es auch geschafft die letzten Jahre, aber ich weiß nicht, wie lange.
Okay. Das ist dann auch so, dass du dir auch schon gar keine Blumen oder ähnliches mehr kaufst oder weißt du, okay, 2 Monate geht's gut, dann sind
naja, ich habe ja diesen absurden Wochenwechsel. Ach, also ich lebe ja wirklich ein sehr eigenartiges Leben. Ich bin 10 Tage hier, dann bin ich 5 Tage in Frankfurt. Das übersteht halt leider kaum eine Pflanze.
Mehr als 10% von Hamburgs Landesfläche sind derzeit Naturschutzgebiete. Damit liegt die Hansestadt bundesweit an der Spitze der Naturschutzflächen. Wo findest du Erholung?
Im Wald.
Im Wald. Ach, da dann doch ins Grüne.
Ja, ich liebe das. Also ich, dahin zu fahren, Natur liebe ich, ja. Da muss man ja von da, wo ich wohne, ein bisschen weiter fahren, wenn man nicht an der Alster mit 5 Millionen anderen rumschlawenzeln will. Mhm. Ich gehe dann in den Wald. Also ja, wir fahren in den Wald. Oft mit meiner Mutter auch, mit meinen Kindern.
In welchem Wald fährst du denn dann?
In den Sachsenwald?
Rüber
in den,
genau.
Ja, oder hier nach, wie heißt denn das da?
Niendorfer Gehege?
Nee, Niedersachsen, schon raus aus der Stadt.
In die Heide sozusagen.
Ja, oder? Nicht ganz so weit, aber da gibt's doch auch so einen Ort, wo die alle wohnen.
Bestimmt wohnen da Leute. Auf der 3 Quadratkilometer großen Insel Neuwerk, die zum Verwaltungsbezirk Hamburg-Mitte gehört, leben rund 40 Menschen. Was ist dein liebstes Urlaubsziel?
Griechenland.
Ja? Warum? Da hat doch gar keine Berge so richtig, oder?
Ich doch, hat auch Berge. Ja? Aber es ist zu heiß, ne, für Berge dann, wenn ich da hinfahre.
Ach. Und dann richtig im Sommer so und dann die ganze Zeit am Strand oder wie läuft das?
Nee, ja, ich habe ja Kinder und bis vor kurzem hatte ich halt auch ein schulpflichtiges Kind. Da muss man ja im Sommer fahren, ne? Wenn man verreist, leider. Aber ich bin ein großer Fan von den griechischen Inseln.
Okay, das heißt jedes Jahr? Also bist du so ein Ritualurlauber? Oder?
Nein, gar nicht. Ich mag einfach so, ich mag das im Hochsommer. Ich mag so das mediterrane Flair und ich mag Griechenland. Ich mag das Essen, ich mag die Inseln, ich mag die kleinen Inseln, die keinen Strand haben, wo man mit einer Fähre hinfährt. Und ich mag die Atmosphäre. Ich war auf Hydra mit meiner Tochter vor 2 Jahren. Das ist schon etwas, was ich sehr mag.
Wenn man jetzt den ganzen Monat unterwegs ist, so wie du, immer wieder im Zug sitzt, ich sag mal, die Zugfahrten sind ja schon zur Routine geworden, hat sich dadurch auch dein Reiseverhalten verändert? Also buchst du deine Urlaube eher 2 Wochen vorher oder bist du dann doch die Spießerin, die das ein halbes Jahr vorher macht, weil ja dann noch die guten Preise da sind?
Also im Moment kann ich mir ehrlich gesagt gar keinen Urlaub leisten, weil ich ihn mir einfach finanziell nicht leisten kann. Und es ist auch eine nicht ganz unkomplizierte Angelegenheit, weil ich bin nicht fest angestellt. Und ich werde pro Sendung bezahlt. Und wenn ich mir frei nehme, dann verdiene ich auch kein Geld. Das heißt, ich habe einen Co-Moderator, also wir teilen uns die Sendung, Marvin Fischer und ich, und wechseln uns immer ab. Und wenn der eine mal in Urlaub will, dann übernimmt der andere und dann kriegt er die Woche irgendwie zurück. Es ist also ein relativ hoher organisatorischer Aufwand, der da betrieben werden muss, um Urlaub zu machen. Und wie gesagt, bisher musste ich das halt auch immer in den Sommerferien machen. Jetzt habe ich die neue Situation, dass ich das nicht mehr muss. Mal gucken, wie das sich jetzt so entwickelt. Aber ich habe bisher immer Anfang des Jahres meinen Urlaub geplant. Ja, irgendwie. Und dann 2 Wochen irgendwo hin. Ich fahre jetzt im April das erste Mal nach Portugal. Ich war noch nie in Portugal.
Oh, das ist toll da. Je nachdem, wo du hinfährst. Ja. Wo geht's denn hin?
In die Nähe von Comporta.
Okay.
Eine Freundin von mir hat da so ein kleines Ferienhaus und die hat mich eingeladen und da fahre ich jetzt hin.
Jetzt gehörst du ja vielleicht nicht zur ersten Generation der Leute, die beim Privatfernsehen gearbeitet haben, sondern vielleicht schon die 2. Generation. Sind da auch Bekanntschaften geblieben oder sogar Freundschaften? Also hast du eine WhatsApp-Gruppe mit Stefan Raab und Arabella Kiesbauer oder so? Also nee, ich habe jetzt mal extra eine sehr absurde Kombination gewählt.
Ja, ich würde schon sagen, dass wir die erste Generation waren. Also das war ja die Zeit, in der das Privatfernsehen losging. Ne? Das war so 91. Nee, ich habe gar keinen Kontakt mehr. Ich war mit Miriam Pilau befreundet, die ja leider verstorben ist. Roger Willemsen war ein Freund. Der war auch tatsächlich der erste, den ich damals bei Premiere kennengelernt habe. Ja? Weil Roger und ich, wir haben ja parallel angefangen da.
Okay.
Also er hat 0137 gestartet und ich war bei Airplay, so hieß diese Sendung, und habe die News gemacht, genau. Und wir sind uns da, saßen zusammen in der Maske, in Anführungsstrichen, in dem umgebauten Büro und haben zusammengearbeitet quasi.
Jetzt ist das so, ich habe ja vorhin schon gesagt, Clowns sind auch nicht immer lustig. So sind halt auch Leute, die als Model oder Moderatorin arbeiten, nicht immer nur vom Sonnenschein gezeichnet. Du hast deine Lebenskrisen ja relativ offen quasi, vielleicht nicht selber gelebt, sondern wurdest da quasi in den Mittelpunkt auch gezogen. Wie sind deine Freunde damit umgegangen?
Mit meiner Privatinsolvenz oder worauf möchtest du hinaus? gut. Also für die hat das gar keine Rolle gespielt. Ich wollte es auch gar nicht öffentlich machen. Das war halt, ich habe es ja auch geschafft, es 2 Jahre nicht öffentlich zu machen, also es geheim zu halten, in Anführungsstrichen. Aber dann ist irgendwie Doris Banuscher, glaube ich, war das damals drauf gekommen, weil die wohl regelmäßig da, keine Ahnung, irgendwelche PraktikantInnen haben irgendwelche Unterlagen vom Amtsgericht durchgeguckt, Meldung. Und da war das natürlich vermeldet, dass ich Insolvenz angemeldet hatte. Und dann habe ich mir überlegt, ja mal, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das halt einmal gesagt, ja, ich bin in der Privatinsolvenz. Und als es zu Ende war, habe ich es dann auch nochmal öffentlich gemacht, gesagt, jetzt ist es vorbei. Ich wollte da gar nicht so drüber reden, weil es auch meine Privatsache ist. Und
total. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, total schüchtern und eigentlich willst du so
nicht
viel
total schüchtern. Ich bin introvertiert.
Oder introvertiert. Okay, aber du bist jetzt nicht eine, die alles nach außen zeigt. Also als eine der wenigen ProSieben-Moderatoren warst du, glaube ich, nicht im Playboy.
Doch.
Zum Beispiel. Warst du im Playboy?
Lars.
Verrückt.
Das einzige Cover, auf dem nur ein Gesicht zu sehen war.
Ehrlich?
Jetzt kommst
und
du.
Und man hat die ganze Zeit nur dein Gesicht gesehen, auch im Heft innern?
Nur oder? Mein Gesicht.
Ja.
Augen.
Ach, siehste, jetzt bin ich aber auch kein Abonnent dieser Zeitschrift, deswegen verzeih mir bitte, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Okay, ich wollte eigentlich darauf hinaus, wenn man das eigentlich gar nicht so mag, alles nach außen zu stellen, dann so eine Sache in den Mittelpunkt zu mit im Mittelpunkt zu stehen, ist natürlich irgendwie doof.
Naja, sagen wir es mal so, mich hat es einfach genervt, dass ich da so immer noch übrigens auch drauf angesprochen, jetzt nicht in diesem Gespräch, sei es okay, aber so, es kommt halt immer noch mal wieder auch eine Anfrage, wollen Sie nicht mal dazu was sagen? Wer wollte eine Talkshow zum Thema Insolvenz? Jetzt habe ich gerade gelesen, dass die Privatinsolvenzen im vergangenen Jahr in Hamburg so gestiegen sind. Die Bedingungen haben sich ja inzwischen auch so ein bisschen geändert.
Und schon sollst du Fachberaterin werden.
So ungefähr. Und dann denke ich mir immer so, ach Freunde, das war ein Kapitel meines Lebens, ehrlich gesagt. Und das kommt auch dann häufig von Männern, was ich auch spannend finde, die dann so Sachen mir ganz ernst in die Augen gucken und sagen, geht's dir wieder gut? Wo ich so denke, mei, ich habe zum Glück keinen Krebs gehabt. Also es war eine Privatinsolvenz, es war nur Geld. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt, das ist ja jetzt 15 Jahre her, ich habe natürlich auch deshalb kein Vermögen. Müssen wir einfach mal ganz direkt sagen, ja. Also andere in meiner Altersgruppe, Klasse, Freundinnen, Freunde, Bekannte, da gibt's welche, die hören jetzt auf zu arbeiten. Ne? Also das. Wir beide müssen weiter schaffen. Ja. Das ist so das, wo ich manchmal denke, aber also es war ein Abschnitt, ein Kapitel und es war doof, aber es ist vorbei.
Hat sich deine Beziehung zu Geld und zu Besitz vor allen Dingen auch verändert? Das ist ja auch so eine Entwicklung im Allgemeinen, im Gesellschaftlichen, ne? Also dass man eigentlich gar nichts mehr besitzen muss, außer vielleicht das, was man am Körper trägt.
Ach, Fran Lebowitz gesagt, ich liebe Dinge, aber ich hasse Geld.
Ja.
Das trifft auf mich leider auch zu.
Okay. Was für eine Sammelleidenschaft hast du denn?
Klamotten.
Ehrlich?
Ach ja, klar.
Okay.
Aber inzwischen nicht mehr.
Ganz also untypisch für eine Frau, oder?
Ja, ist ungewöhnlich. Ne? Mhm. Ja, früher war ich halt dann auch, also so in meinen München-Zeiten war ich halt regelmäßig bei Gucci und Prada und so. Das kann ich mir alles nicht mehr leisten. Jetzt inzwischen sind es Flohmärkte und Vinted und so. Aber ich habe da, ja, ich mag das. Ich ziehe mich ganz schön an.
Okay, das ist also auch dein Luxus noch so, würdest du sagen. Also dafür gibst du vielleicht eher unvernünftigerweise von außen betrachtet Geld aus. Oder gibt es noch andere Dinge?
Für Reisen und für meine Kinder, ehrlich gesagt. Also
ja, ist ja kein Luxus.
Nee, aber irgendwie schon.
Ja. Jetzt wollte ich ja vorhin über Diskotheken mit dir sprechen, weil ich mich in Richtung Konzerte mal bewegen wollte. Das machen wir jetzt. Ich sag mal, wenn man von außen nach Hamburg kommt, ist das hier die Konzerthochburg. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich 1996 nach Hamburg gekommen bin, haben mir alle erzählen können, dass sie Nirvana, Police, Depeche Mode alle irgendwie in der Markthalle gesehen haben. Kannst du mich jetzt mit so einem Konzert auch beeindrucken? Warst du beim Prince-Konzert im Millantor-Stadion?
Nee, da
seitdem
gibt es
keine
nicht.
Konzerte mehr
ja,
dort.
Ja, das alle um mich herum waren da.
Ja, okay.
Ich war da leider nicht. Ja. Aber ich war, ach Gott, wo war ich? Bei Leonard Cohen, bei einem seiner letzten Konzerte.
Ja.
Ja. Ich gehe super gerne ins Konzert. Ich war jetzt mit meiner Tochter vor ein paar Jahren bei Harry Styles. Das war ja so das erste Konzert nach der Pandemie. Und Das war ganz toll. Letztes Jahr Taylor Swift, auch wegen meiner Tochter.
Und da bist du morgens aufgestanden und hast dann die ganze Zeit den Knopf gedrückt, damit du Karten kriegst? Oder hast du da vielleicht doch noch einen Kontakt gehabt?
Nee, das war, ich hatte leider keinen Kontakt, was mich auch wirklich sehr viel Geld gekostet hat. Ich hatte keinen Kontakt, aber einen großen Swiftie zu Hause. Mhm. Und wir haben alle am Computer gesessen. Keiner von uns hat eine normale Karte bekommen. Und ich habe dann am Ende ein VIP-Paket, ein VIP-Paket.
Ja. Und die normalen Karten haben ja auch schon VIP-Preise gehabt sozusagen.
Also ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, aber meine Tochter hatte Abi gemacht und habe ich gedacht, na gut, die wird 18, hat
Abi. Ach, das finde ich aber super.
Aber ich musste dann, also ich meine, die Strafe kam sofort. Ich habe nämlich, glaube ich, 8 Stunden gestanden. Mhm. Ich habe, glaube ich, seitdem einen Rückenschaden.
Oh.
Das war, weil du musst ja dann, kommst dann früher rein, ne? Ja, ja. Stehst dann ganz vorne an der Bühne, mhm. aber da stehst du dann ja auch 8 Stunden. Mhm. Also ich meine, erstmal, weil das Konzert schon mal gefühlt 10 Stunden dauert. Und dann, weil du vorher, ja, du kannst ja nicht weggehen, weil wenn du weggehst, kommen ja die anderen und stellen sich dahin. Mhm. Also, das war ein großer Liebesdienst, den ich meiner Tochter da erwiesen habe.
Und wie viel Armbänder hast du gehabt? Also habt ihr vorher gebastelt? Nein, selbst ich hab getauscht dort.
Oh, ach, du warst auch da?
Ja.
Ah.
Ich gebe das jetzt hier öffentlich zu. Ich habe das natürlich auch nur wegen meines Patenkindes gemacht, das ist ja klar. Yes. Also ich fand das schon erstaunlich. Ich fand es mega.
Also das war natürlich mehr Musical als Konzert, ne? Das war natürlich einfach so durchchoreografiert und so. Aber ich fand's toll.
Jetzt wissen wir, dass du gerne nach Griechenland fährst. Jetzt haben wir aber auch schon zweimal gesagt, du bist regelmäßig in Frankfurt. Fährst das mit dem Zug? Was bist du für eine Zugfahrerin? Also es gibt jetzt die Möglichkeit, du hast eine Tupperschale, da hast du deine Sachen, genau, die gekochten Eier, die dann im Abteil rumstinken und hast du Sachen mit dabei oder gehst du ins Restaurant und sitzt dann da die ganze Zeit oder hast die ganze Zeit Kopfhörer auf, damit du bloß nicht angesprochen wirst und versteckst dich hinter Büchern oder wie auch immer. Also arbeitest du da, hörst du Podcast?
Ich habe ein Ritual auf der Hin- und auf der Rückreise. Also auf der Hinreise fahre ich immer montags morgens mit einem ganz bestimmten ICE. Da habe ich meine Thermoskanne mit Kaffee und ein Franzbrötchen dabei.
Ja, das holst du am Hauptbahnhof.
Genau, dann. Am Hauptbahnhof. Dann setze ich mich auf meinen Platz und höre Podcasts. Und auf dem Rückweg, das ist dann ja immer der Freitagabend, der späte Zug, da habe ich irgendein ungenießbares Brötchen dabei und streame irgendwas. Bis ich dann meistens, weiß ich nicht, eigentlich um 23.30 Uhr, aber dann doch eher um 2 Uhr nachts zu Hause in Hamburg bin.
Bist du tatsächlich jemand, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also bist
bei
du
der
eine,
Deutschen
die
Bahn?
die so intern für sich immer rummeckert oder möglicherweise auf Facebook auch wieder schreibt, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde Verspätung oder wie gehst du damit um?
Ich meckere nicht mehr, ich habe resigniert.
Ja?
Und es ist interessant, weil es sind häufig tatsächlich auch dieselben Menschen oder Pendler, mit denen ich da PendlerInnen zurückreise vor allen Dingen, die alle haben resigniert. Also es ist schon so, man sitzt dann da und dann passiert irgendwas, neulich ist der Zug einfach geendet in Hannover, wusste niemand, gab auch keinen wirklichen Grund, mussten wir alle raus, alle haben so ganz gelangweilt ihre Tasche gepackt und Brötchen eingepackt und sind auf diesen Bahnsteig geschlurft um 1 Uhr nachts. So ist es halt.
Verrückt. Weißt du, was auch verrückt ist? Hm? Ruckzuck ist die Stunde rum.
Ja.
Wir haben jetzt noch 2 Fragen,
okay,
die ich dir noch stellen kann und dann bin ich auch durch mit meinen Fragen.
Dann bist du am Ende?
Ja, dann bin ich am Ende. Hm. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich mich da nicht sehe. Also dieses in die Zukunft gucken, ich habe auch nie Pläne gemacht und so. Hoffentlich noch in meiner schönen Wohnung in Hamburg. Mhm. Ja, ich hoffe, dass ich da noch lange wohnen bleiben kann. Aber sonst keine Ahnung.
Hm. Dann hoffe ich, dass du zumindest eine Aussage über andere Sachen treffen kannst. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hoffentlich noch so cool, sozialdemokratisch, offen und entspannt, wie es jetzt ist.
Das hoffen wir auch. Und vor allen Dingen Entspannung wünsche ich dir auch weiterhin. Es war ein sehr spannendes, aber auch entspannendes Gespräch, liebe Susanne Attfeld. Das hat mir große Freude bereitet.
Mir auch.
Herzlichen Dank für diesen tollen Austausch. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.